presents the Heresy Rubble Wednesday. Tonight, two heavyweight old guys talk about their visions and upcoming battles and campaigns during the Age of Darkness and the Warhammer 30K Horus Heresy setting. The Heresy Rubble Wednesday, only available at Bin.
Hallihallo, schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend da draußen an den Volksempfängern. Wir sind wieder da mit einer neuen Wochenshow, Kalenderwoche 34. Und ja, liebe Grüße aus dem Apothekarium. Ich klinge vielleicht ein bisschen belegt, was daran liegt, dass ich mich irgendwie furchtbar erkältet habe am Wochenende. Und wir reden heute über ein Thema, wo ich mich tatsächlich nicht gut mit auskenne im Warhammer-Universum. Deswegen habe ich meinen Kompagnon dabei. Ich bin übrigens der Dennis, falls ihr mich noch kennt, habe jetzt 3-4 Wochen Shows mal ausfallen lassen, aber dafür einen wahren, ja, wie soll man sagen, Ritterordens Fachmann dabei, den lieben Nico. Hallo.
Hallo, und an dieser Stelle einmal bitte die korrekte Anrede: Herzog von und zu Degenharthausen.
Hervorragend, euer Durchlaucht. Das müsste eigentlich die richtige Ansprache sein für den Herzog.
Kommt hin.
Ja. Ja, ich bin selber stolzer Besitzer einer Nighthouse-Armee für 40k, habe die einmal gespielt vor Jahren gegen meinen Freund, den lieben Johnny, bin furchtbar damit eingesaut, eingeseift worden und habe die seitdem nicht mehr angefasst. Deswegen habe ich mich da auch nicht mehr wirklich mit beschäftigt, abseits von hier so ein bisschen Kram, aber du bist da ja voll im Thema drin, nicht wahr?
Ja. Schon irgendwo. Das ist auch irgendwie so ein kleines Liebesthema geworden. Aber du kennst es ja selbst, man beschäftigt sich mit irgendwas aus unserem Hobby-Bumskreis und hat auf einmal richtig viel.
Unser Hobby-Bumskreis, ja, natürlich. Und Warhammer mögen wir auch.
Ja, ach so, ja, den auch. Und ja, dass man dann halt auf einmal so eine richtig große Liebe auf einmal wieder für ein Thema entwickelt. Mal sehen, wie lange das anhält, wie bei dir damals das Anpinseln des Nighthouses, und dann stellst du es auf die Platte, gehst sang- und klanglos unter und auf einmal hast du keinen Bock mehr. Aber du hattest eine Zeit lang Bock. Und genau so geht es mir auch.
Ich finde die auch nach wie vor richtig geil. Ja, ne? Ja. Also ich find fast alle Modelle super. Das Lore dahinter ist auch richtig geil, aber es ist halt irgendwie so, ich hänge so in den Space Marines drin, dass ich da irgendwie keinen Platz mehr für Knights hatte noch, ne? Und es ist ja so ein bisschen so der Zwischenschritt zwischen so Space Marines und Titanenlegion, finde ich.
Ne? Und Mechanikum, das darfst du nicht vergessen. Und,
ja, genau, die sind ja auch mit dem Mechanikum verbündet.
Ja, ja, ne? So, ja, genau.
Ne? Also sind nicht so ganz Teil da drin, aber würden da irgendwie so mit assoziiert, ne? Und ja, deswegen war ich da nicht mehr so drin, weil das ist ja auch nochmal eine ganze, ja, wir werden es gleich hören, ne? Es gibt wie bei den Space Marines die Orden oder Legionen, gibt es halt bei den Rittern auch ihre Ritterhäuser, wie es halt mit so Ritterorden gewesen ist im Mittelalter, nur so sehen die sich ja auch.
Ja, könnte man sagen. Also zwar ist, würde ich sagen, im Mittelalter eher die Glaubensgeschichte im Vordergrund. Hier ist es eher die Familien, das familienbezogene Ritterhaus. Also es sind eher so. Oh, was habe ich gerade gesehen? ZDF, Doku Info, Bandenclans in Berlin. Also sowas in der Form.
Ja, schön. Sehr, sehr guter Vergleich, ja. Nur, dass die dann halt anstelle von 3er BMW haben die halt ihren super riesen Kampfanzug.
Ja.
Und wenn sie nicht gerade untereinander sich da irgendwie befehden auf ihrer Ritterwelt, gehen die dann auch gerne mal Dinosaurier jagen.
Ja, aber die eignen sich auch hervorragend, um Schulden einzutreiben, das nochmal so als Vergleich. Genau.
Und die kommen ja auch in ein paar Romanen sehr, sehr prominent vor. Ja. Ganz vorneweg Schlacht um Molech. Lohnt sich eh, sich das mal irgendwie durchzulesen oder anzuhören, weil ich finde, das ist ein richtig, richtig geiler Heresy-Roman.
Ja. Ich glaube, sogar ein Doppelroman, als Doppelroman kam das damals raus. Ich glaube, das waren sogar zwei.
Ich habe den mal geschenkt bekommen. Es ist auf jeden Fall ein dicker Klopper.
Ja. Ja, ja. Und die Erstfassung waren halt ein dickes und noch eher ein schmaleres Buch. Und das war halt der Krieg um Molech. Das ist super. Also kann man sich anhören oder durchlesen. Das geht weg wie warme Semmeln. Ist ein cooles Buch.
Wird auch sehr viel geiler Lore-Hintergrundkram zur Horus Heresy und warum einige Sachen so sind, wie sie sind, gedroppt. Auf jeden Fall ganz klare Empfehlung.
Ja,
und der Planet Molech da, das ist halt so eine Ritterwelt, ne, mit so Städten, in denen die Ritter halt wohnen und diese beschützen, ne, so ein bisschen. Hat mich in der Beschreibung auch so ein bisschen an Attack on Titan erinnert. Weiß nicht, ob du das kennst.
Doch, es klingelt irgendwie.
Das ist halt so ein, du hast halt so einen Planet, der irgendwie so von so Dschungeln, sag ich jetzt mal, bewachsen ist, wo halt große Monster drin wohnen und dann hast du da halt ja diese Städte mit diesen fetten Ringwällen drumrum, wo oben drauf halt dann die Ritter sitzen und die Städte dann gegen die Monster, die dann da aus dem Dschungel kommen, dann da verteilen.
Ah, ja.
Richtig geil.
Ja, genau so ist es ja auch da auf Molech.
Ja, ne, nur das ist halt bei Attack on Titan sind es dann halt gigantische Riesen teilweise, die aussehen wie irgendwie einfach komplett ein bisschen zurückgebliebene Leute und lohnt sich, ist ultra, ultra grimdark, ne? Und dann hast du da so eine Truppe von, wie heißen die denn noch? Ich weiß gar nicht mehr. Aber das sind halt so junge bis mittelalte Menschen, die dann mit so Klingen und wie soll man sagen, so Seilen mit so Haken dran durch die Gegend heizen und dann irgendwie versuchen, den Riesen in den Nacken zu hacken. Super. Ganz klare Empfehlung gibt es als Manga, als Anime und auch als Realverfilmung. Die soll aber scheußlich sein. Okay. Aber zurück zu den Knights. Wo kommen die denn eigentlich her? Ich meine, die sind ja auch schon ziemlich alte Maschinen.
Ja.
Klär uns mal auf, bitte.
Ja, und zwar, wir hatten ja mal, ich glaube sogar wir beide, ganz viel, die Titanenfolgen, zwei Stück. Und da hatten wir ja mal erzählt, dass die ganzen Baupläne aus dem dunklen Zeitalter der Technologie abhanden gekommen sind und wiederentdeckt wurden oder aufgearbeitet wurden. So war es allerdings nicht bei den Knighthäusern, beziehungsweise bei den Bauplänen der Knights. Es gibt ja da auch verschiedenste Formen und Größen und Farben sowieso. Und die waren immer irgendwie präsent. Allerdings wurden die eingeführt. Die ganzen Gegner, die es damals im dunklen Zeitalter der Technologie gab, wissen wir ja nicht. Und wir fragen uns ja auch manchmal, was es da für Gegner gab, um halt solche Riesentitanen zu bauen, die mit irgendwelchen warpfähigen Psykanonen oder was auch immer ballerten. Und die Knights wurden in diesem Fall entwickelt, weil Exploratorflotten auf Planeten gestoßen sind, die extrem fruchtbar sind, auf denen gigantische Herden von Megasauriern, so vergleichbar mit diesen Langhals-Dinosauriern aus unserer Vorzeit, Brachiosaurus, Prontosaurus, wie sie alle heißen. Davon gab es gigantische Herden, also wirklich lecker, schlecker, mecker, also wirklich die besten Burgerproduzenten, wenn du so willst.
Also richtig, richtig leckere große
Tiere. Richtig lecker. Auf jeder dieser Welten konnten die Menschen ohne Atemmasken atmen und Co. Und es gab aber dort ansässige Zweibeiner, die diese Welten geschaffen haben. Und zwar sprechen wir hier von den Jungfernwelten, die von den Exoditen der Eldar kolonisiert wurden und auch terraformt wurden, damit die, das sind die wunderschönsten Gartenwelten, kann man sich vorstellen. Jeder einzelne an sich ist wie so eine blaue Laguneninsel, vom Feinsten mit dickem, fettem Gras bedeckt und Co. Und da haben sie halt diese, für sich selbst als Fleischproduzenten, diese Megasaurierherden halt angesiedelt. Und
lecker.
Richtig lecker. Und diese Exploratorflotten hatten natürlich da auch Bock drauf. So, und das allerdings führte dann zu einem Krieg, schon bereits im Zeitalter der dunklen Technologie zwischen den Elder und den Menschen. Und das war halt auch noch so natürlich eine Zeit, wo sie noch nicht so richtig den Fall der Elder hatten. Und dementsprechend gab es, haben sie Elder Knights, die haben ja auch selber Ritter, also quasi allerdings mit Piloten noch, nicht wie heute mit Seelenstein versehene Phantom-Druiden und Phantom-Lords, sondern die hatten halt wirkliche Ritter, wo dann halt Piloten drin saßen und die galten eher so als Hütehunde dieser Herden. Und die haben eine Art von Saurier gejagt auf all diesen Welten, weil es gibt einen Jagdsaurier, der ist anscheinend omnipräsent. Das fand ich halt auch ganz cool bei dem Buch Krieg um Morlech. Da waren es andere Fleischfresser. Wir sprechen nämlich hier von diesem Carnosaurier. Der ist wohl eine Warp-Geburt oder zumindest eine durch den Warp mutierte Saurierform, die diese Megasaurier immer gejagt hat. Und die neigten wohl dazu, sehr schnell sich zu vermehren. Und deswegen hatten die Elder damals halt schon Ritter und haben die gejagt, so schnell es irgendwie geht. Die Menschen haben genau dieses Jagdphänomen übernommen. Allerdings, somit kamen die Exploratorflotten da an und hatten dann halt überall schon diese Elder, Elder Knights und Co. Es führte zum Krieg, bla bla bla. So, und diese Ritter wurden halt überall auf diesen Welten schon eingesetzt. Und dann kam halt der Weltenbrand. So, alle wurden isoliert. Die Elder starben natürlich in billiardenfacher Form bei der Geburt von Slaanesh. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber die letzten Kalenderwochen hatten wir auch das Thema Elder. Nein. Und ja, und diese Welten wurden natürlich jetzt vom Warp isoliert oder einfach generell vom Imperium isoliert. Und als dann halt das Zeitalter des Weltenbrandes vorbei war und der große Kreuzzug begann und die Menschen wieder auf Wanderschaft gingen, kamen die halt in Kontakt mit wieder diesen Jungfernwelten, die es halt überall gibt. Und ja, und da haben sie so Ritterhäuser gefunden und auf diesen Welten, wie man sich das vorstellen kann, wirklich Ritter in diesen Maschinen, die halt weiterhin diese Planeten beschützt haben vor großen Sauriern, allerdings sonst insgesamt eher technologisch im Hintertreffen waren. Aber das sind so Relikte, die dann halt auch gehütet wurden ohne Ende. Naja, und das Ganze wurde halt im Laufe der Zeit neben der ehrenhaften Arbeit, sich um das Wohl aller Menschen dort vor Ort zu kümmern. Und dadurch kam es halt diese Art von Edelmut, adelig. Also du warst dann halt schon was Besonderes. Ich glaube nicht, stimmt, das kam auch, und da muss man auch nochmal drauf hinweisen, in dem Buch Kampf um Morlech, was ich da so toll finde und auch an Hintergrundinformation ist, nicht jeder Mensch kann sich automatisch mit einem Ritter verbinden. Das ist...
Ah ja, ja, stimmt.
Es gibt viele Menschen, die eher durch diese psionische oder durch die Technologie irgendeine Art von Rückkopplung bekommen können und dementsprechend gar nicht sich verbinden können und dauerhafte geistige Schäden davon tragen. Und deswegen entsprach es halt auch, oder gab es auch nur eine gewisse Art von Menschenschlag, die das konnten. Und das waren natürlich die Familien. Und deswegen wurden halt auch diese Ritter in einer Familie weitervererbt. Und weil es mit der Blutlinie und genkodiert nachher alles so einherging. Zum Beispiel der Vater gab sein, wenn er gegangen ist oder gestorben ist, hat er seinem Sohn halt seinen Ritter vermacht. Und der Sohn galt dann oder hieß dann, wie hießen die noch? Wardens. Die konnten das natürlich genbedingt ganz gut. Und naja, und durch den ganzen Kontakt oder durch das Abflauen der Warpstürme nach dem Weltenbrand, meine ich, dadurch gab es natürlich dann auch jetzt, vielleicht nicht jetzt im Imperium weit, aber zumindest in den jeweiligen Systemen oder so ein bisschen systemübergreifend Kontakt zu anderen Welten, wo es auch hier und da Fabrikwelten gab, wo natürlich die Priesterschaft des Mars war. Oder zumindest die Technologie vom Mechanikum vorhanden. Und dann, dadurch entstand halt so eine Art Austausch. Und
die haben ja auch im Prinzip ihre eigenen Knights noch, ne?
Also es gibt ja, genau.
So richtige Mechanikums-Knights, die auch nicht so sehr nach Mittelalter-Heraldik-Ritter aussehen, sondern die sehen schon hart Mechanikum-mäßig so vom Dingens
aus. Genau, das sind so die uralten Relikt-Knights, könnte man sagen. Und wie ich am Anfang meinte oder erzählt hatte, dass es diese Ritterhäuser, die gab es natürlich, die Baupläne gab es halt auch auf dem Mars. Also die musste man jetzt nicht irgendwie lange suchen oder so. Da hat man in der obersten Schublade noch was gefunden. Und somit sind halt auch die ältesten Ritterhäuser auf dem Mars in Hülle und Fülle entstanden. Also die gab es halt nicht nur jetzt auf diesen Jungfernwelten. Da gab es auch einige große auf dem Planeten. Und zwar auch schon bevor der Imperator, sage ich jetzt mal, seinen Fuß auf den roten Planeten gesetzt hatte. Genau. Das nur mal, also die gibt es halt nicht nur auf den Jungfernwelten, sondern überall.
Ja, und wie du es gerade schon gesagt hast, ne, also der Knight geht so ein bisschen eine Symbiose mit seinem, ja, mit seinem Ritter ein, mhm, also mit seinem Fahrer, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ähnlich wie das bei einem, Titanen auch ist, ne? Und das, ja, je länger man drin ist und je häufiger man damit fährt, ne, umso höher ist der Gewöhnungsprozess, ne, umso geschmeidiger kannst du dich in dem Ding halt auch bewegen und so weiter und so fort. Aber bist natürlich auch immer, wie das auch in dem Molech-Roman schön beschrieben ist, immer der Gefahr ausgesetzt, deinem Powertrip irgendwie zu erliegen.
Ja.
Wenn du gerade, einen sehr fordernden Maschinengeist, meine Güte, Maschinengeist hast.
Maschinengeist hast.
Oder vielleicht sogar einen korrumpierten Maschinengeist, ne? Ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass da halt auch der Ritter, der da drin sitzt, da diesen Weg auch gehen wird. Ne? Es gibt ja auch mehr als genug Chaos-Knights.
Ja, die gab's.
Kann halt auch passieren.
Die gab's später definitiv, aber vor der Horus Heresy, da konnte auch der Pilot sich durchaus in seiner Maschine verlieren, so sagt man.
Ja.
Genau. Deswegen mussten die halt auch definitiv regelmäßig sich auskoppeln und erholen.
Ja. Und natürlich, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ne, schön dieser Kontrast aus so einer Ritterwelt, ne, in der du halt so verschiedene Häuser hast, die dann da auf diesem Planeten da mehr oder weniger herrschen, ne, und untereinander halt so Ritterfamilien-Ding-Gedöns machen. Wo dann halt irgendwelche Ritter über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende in mühsamer Handarbeit gepflegt und instand gehalten, instand gesetzt und weitervererbt werden. Das dann im Kontrast zu so einer Fabrikwelt des Mechanikums, wo die vielleicht sogar ein STC für den Ritter haben, ne, wo du einfach nur oben genug Rohstoffe reinschmeißt und unten kommt ein fertiger Ritter raus. Sowas auf einem Planeten zu haben, ist halt ein unfassbarer Reichtum, ne?
Ja, also, ja, genau.
Das wäre durchaus, ne, also wo kleinere STCs schon, ne, keine Ahnung, was für einen elektrischen Schuhanzieher oder sowas, schon im Prinzip ein Grund ist, da irgendwie Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, an so ein Ding ranzukommen, ist ein STC, wo ein Neid rauskommen kann, ein Kriegsgrund, ne? Also
ja, auf jeden Fall.
Wahnsinnig krass.
Genau, und es wurde halt nicht nur das, es wurde dann halt auch im Laufe der Zeit und mit dem Abstand zum Mars wurde auch rund um die Versorgung dieser Maschinen, das wurde so ein bisschen religiös. So als die merkten natürlich, okay, wir sind jetzt von allen anderen Welten abgeschnitten. Aber wir haben jetzt hier in unserer Bevölkerung noch so ein paar Techniker und Kunsthandwerker oder was auch immer, die sich mit sowas auskennen ein bisschen. Die waren natürlich in dieser Situation die absolut wichtigsten Untertanen dieser Familien, die diese Maschinen fuhren oder ritten. Man kann ja eher von Kavallerie sprechen.
Ja.
Und die haben dann natürlich einen hohen Stellenwert gehabt und haben sich um diese Maschinen gekümmert. Ganz am Anfang natürlich nur um die reine Instandhaltung, aber im Laufe der Zeit wurde das halt auch so ein bisschen, wie gesagt, hier und da ein bisschen Weihrauch und so weiter und so fort. Die erhielten auch eine andere Bezeichnung, es waren die Sakristane. Und die haben halt auch ihr Wissen ganz doll gehütet. Also da durfte keiner jetzt irgendwie so reinluchsen. Auch das kommt in diesem, wir empfehlen das immer wieder, in dem Buch vor, was sie da halt so für Riten abhalten, um halt die Maschinen zu segnen, wieder in Gang zu bringen und Co. Und das war nachher ein fließender Übergang, als die Gesellschaft, sage ich jetzt mal, der Knights und deren Gefolge, in diesem Fall die Sakristane, in Kontakt mit dem Mechanikum kamen, dass sie dann dadurch, die wurden super schnell geschult. Und die waren, haben nachher die Funktionsweise der Priester des Mars übernommen. Und das war ein fließender Übergang. Bestimmt nicht überall, aber im Großen und Ganzen. Und das war... Also es war im Laufe der Zeit, unabhängig jetzt von der Priesterschaft des Mars, religiös geworden. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Ja, das nur mal so nebenbei.
Ja, es sind halt kleine Gottmaschinen.
Ja, kann man schon sagen. Das, was sie anrichten können, definitiv. Also, oh ja, genau. Und was kann man noch dazu sagen? Also...
Was mir da einfällt, wäre zum Beispiel, ich meine, wir reden jetzt gerade die ganze Zeit viel über irgendwelche Ritterhäuser und sowas. Und du hast dich ja auch so ein bisschen in ein eigenes Ritterhaus verliebt, sage ich jetzt mal.
Richtig.
Und anhand dessen können wir ja mal ein bisschen, ne, wir haben ja schon bei guten etwas über 20 Minuten, versuchen ja immer die Wochenshows so ungefähr auf eine halbe Stunde zu begrenzen. Sag doch mal ein bisschen, stell doch mal dein Ritterhaus vor und wie sowas da funktioniert.
Also, erstmal Grüße gehen raus an Sebastian erneut. Nämlich kommenden Samstag besuche ich ihn und da wird er bestimmt auch mit dem Ritterhaus in Kontakt kommen.
Auch liebe Grüße von mir an den lieben Sebastian.
Jawollo. Und zwar richtig...
Der freut sich. Hat mir die Tage noch geschrieben, wie sehr er sich gefreut hat für das Shoutout.
Ja, cool. Und wir reden hier von dem Haus Morbidia. Und
das klingt ganz schön morbide.
Ja, oder? Ach scheiße, ich hatte gedacht, dass man nicht sofort drauf kommt. Das Haus Morbidia gehört tatsächlich zu den ältesten Häusern auf dem Mars. Also das ist nicht von irgendeiner Ritterwelt, sondern tatsächlich liegt deren Ursprung auf dem Planeten Mars. Und ganz am Anfang gehörte das absolut zur ersten Riege, ne? Also Premier League, Übertruppe, was auch immer. Und die hatten eigentlich nur zwei Konkurrenten, wenn man das so will. Und es gibt ja immer Wettstreit. Also, achso, das sollte man vielleicht auch noch mal zu diesen ganzen Rittern und Ritterhäusern erzählen. Die verhalten sich tatsächlich so ein bisschen wie damals, dass man halt wirklich von Haus zu Haus auch eine gewisse Art von Konkurrenzdenken hat, auf jeden Fall sich aussticht, teilweise Intrigen spinnt und so weiter und so fort.
Es sind halt Ritters.
Ritters. Mit
allem, was dazu gehört.
Was dazu gehört, genau.
Da kommt dann auch ein sehr klares Standesdenken mit und...
Ja, das stimmt. Sehr, sehr doll,
natürlich,
sehr
ausgeprägt. Und wenn da mal Ehre verletzt wird, ne, auch wenn es nur vermeintlich ist, dann
ist zappenduster.
Da muss einer gehen.
Ja, und deren größten Konkurrenten, das war das Haus Taranis. Ein Haus, ich würde das nur einmal kurz anreißen, damit man mal eine Vorstellung hat. Auch berühmt geworden oder bekannt viel eher durch den Horus Heresy Mechanicums Roman. Loyales oder dem Imperator loyales Ritterhaus, was bis zum Ende gegen jede Art von dunkle Mechanikum und gegen die Verräter gekämpft hat. Und in dem Buch werden die bis auf die letzten zwei Ritter reduziert. Und was deren Zukunft mit sich bringt, ist halt in den düsteren Katakomben der Geschichte verborgen geblieben. Auf jeden Fall das Haus Taranes ist Numero Uno. Und das andere Haus...
Haben die sich nicht gemocht untereinander, weil die beide rot sind?
Kann sein. Aber vielleicht liegt es halt auch einfach wieder an dieser Ritterlichkeit. Weißt du, was ich meine? Also dieses Konkurrenzdenken. Aber das liegt eher an dem, was ich gleich erzählen werde. Also erstmal das zweite Haus oder das dritte im Bunde, könnte man sagen, ist das Haus Zavora. Ebenfalls ein uraltes Haus, riesig groß, gehörte ebenfalls zu den ganz großen Spielern. Und ich glaube, die existieren auch heute noch. Und die waren zum Beispiel innerlich total zerstritten. Die haben sich teilweise für und teilweise gegen den gegen die Rebellion von Horus ausgesprochen. Auch das Haus, in dem sie auf dem Planeten Mars existierten, das Haus liegt in Trümmern, auch heute noch. Und damals gab es so quasi Webcams oder hier Überwachungskameraaufnahmen, die zeigten, dass das Haus völlig innerlich zerstört ist, und es schien so, als ob die vorhandenen Ritter sich vor Ort gegenseitig ausgelöscht haben. Aber die waren natürlich auch überall verteilt, und man muss sich jetzt, Haus Zavora, das ist echt, man muss sich einfach ein Haus vorstellen. Ich weiß nicht, ob wir das gesagt hatten, wie groß so ein Ritter ist. 9 bis 12 Meter ist so ein Ritter groß. Also
genau.
Wirklich groß.
Wir können ja in Zukunft mal, wenn das gewollt ist, ähnlich wie wir es mit den Titanen gemacht haben, mal die verschiedenen Knights vorstellen, weil da gibt es auch mehr als genug.
Oh, das würde ich sehr gerne machen. Also man spricht auf jeden Fall von gut und gern, weiß ich nicht, 400 einsatzfähigen Rittern. Von der Stärke des Hauses Zavora. Also das ist wirklich, wirklich heftig. Und ich glaube, 200 blieben auf dem Planeten Mars und 200 sind ausgezogen in den verschiedenen Expeditionsflotten. Naja, auf jeden Fall in Summe hat sich der Verräteranteil, der wurde dann doch bekämpft, und das Haus Zavora hat auch nachher einiges daran gesetzt, und die Verräter auf, ich glaube, bei der Verteidigung von Ryza haben sie halt die Loyalisten unterstützt. Also auf jeden Fall trotzdem eine ganze Zeit lang innerlich zerstritten. So, und das Haus Morbidia hat tatsächlich sogar noch in der dunklen Zeit der Technologie irgendeine Kacke gebaut. Das ist tatsächlich nicht bekannt auf dem Mars, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall wurden sie von dem damaligen Fabrikator-General mit dem Exkommunikate Traitores betitelt, also Verräter.
Hui!
Und die wurden tatsächlich in einem Krieg auf dem Mars, ich habe nochmal geguckt und geblättert und so. Ich weiß nicht, was die für einen Mist gebaut haben. Auf jeden Fall wurden sie tatsächlich von dem Haus Taranes und von dem Haus Zavora niedergestreckt. Und ich glaube, daher rührt so ein bisschen der Hass. die wurden halt unterworfen und quasi versklavt als die Hand des Fabrikator-Generals. Und ja, die mussten jetzt Sühne leisten, und egal, also die waren immer noch Ritter, ne? Also die hatten auch immer noch irgendwo einen gewissen Stand, aber die konnten nicht mehr frei und unabhängig agieren. Die waren jetzt eigentlich nur noch der lange Arm des Fabrikator-Generals. Und immer wenn irgendjemand Scheiße gebaut hat oder irgendwie dem Glauben der Priesterschaft nicht so richtig treu war, hat der Fabrikator-General halt die losgeschickt als seine Schergen, die da ein bisschen für Ordnung sorgen sollten. Und zwar hat er das auch zeitlich begrenzt, wie lange die ihm hörig sein sollen. Und zwar hat er nur gesagt, bis die Sterne selbst erkalten.
Das
ist nicht so lang. Ist
nicht unbedingt morgen.
Nein. Nee, also quasi auf auf bis immer da. So, und naja, die Ritter haben natürlich sehr darunter gelitten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, klar, haben die natürlich noch im Vergleich zu vielen anderen auf dem Mars ein Luxusleben geführt. Und mit der Zeit, weil sie auf Leute losgelassen wurden, wo sie keine Rücksicht nehmen sollten oder mussten, haben die sich dann auch so ein bisschen ihrem Ruf so hingegeben und fanden das eigentlich gar nicht so schlecht und konnten halt kompromisslose, gnadenlose und reuelose Mörder werden. Und
toll.
Das war natürlich...
Wie wir alle wissen, das ist in der Geschichte des Imperiums ja nie schiefgelaufen.
So gut wie nie. Und jetzt rate mal, wer im Rahmen dessen auch freundschaftliche Bande zu denen geschlossen hat. Von den großen Maschinen.
Legio Mortis.
Korrekt. Legio Mortis hat tatsächlich sich mit denen verbandelt und verbündet, weil, naja, die fanden das cool, weil Legio Mortis ist ja auch dafür berühmt, gnadenlos zu agieren. Und das, naja, die gefielen sich, könnte man sagen. So, ein anderer Effekt ist, im Laufe der Zeit, wo sie quasi Sühne abgeleistet haben und natürlich immer, ich sag mal, gnadenlos ihren Job erledigt haben, wurden die auch trotz ihres Rufs auch weiterhin immer mit, ja, ich sag jetzt mal, Premium-Technik versehen. Also die hatten wirklich immer Top-Ritter, die waren super ausgestattet und so wie es, man könnte sagen, so wie so ein Pitbull, sie wurden so ein bisschen zum Lieblingshaustier vom Fabricator-General. Hellbore Call, oder wie hieß er dann noch?
Kelbor
Hall. Genau, andersrum, genau, Kelbor Hall. Und der war ja, der hat natürlich dann auch keine Skrupel gehabt, in dem Moment, wo er sich für Horus entschied, die loszulassen. Und im Vorfeld hatten die von der Legio Mortis den Leuten von Haus Morbidia gesteckt, hey, wenn ihr mitmacht, dann könnt ihr gerne eure Unabhängigkeit wieder kriegen und so weiter. Und das, da haben die nicht lange gefackelt und sind zu Horus übergelaufen. Und das hat man dann auch im Vorfeld schon ganz bewusst und fieserweise geplant, indem sie halt von den Loyalisten-Exploratorflotten abgezogen wurden und halt den Verräterflotten zugeschanzt wurden. Und dann haben sie mit Wonne sich über die Loyalisten hergemacht. Überall.
Ja.
Genau.
Haben ja vorher schon immer gerne Ergebnisse geliefert.
Ja. Ja. Und,
und man muss ja auch sagen, ne, ist ja auch schwierig, wenn du eh schon auf x Flotten verteilt bist, dann irgendwie in Gänze gemaßregelt zu werden vielleicht. Ne, ist natürlich auch eine sehr schwierige Kiste für die Loyalisten, von daher schon mal wieder geschickt eingefädelt,
ja, Herr ja. Warmaster. Ja, genau. Was die Hausstärke angeht, damit man da mal eine Vorstellung hat, also der Fabricator General hat extrem doll darauf geachtet, dass die genaue Zahl streng geheim bleibt, also damit er einfach ja die ins Feld führen kann und keiner weiß, was da auf einen zukommt. Aber man spricht von 170 bis 290 Rittern.
Ja.
Das ist schon eine Menge, aber weißt du was? Damit haben sie nur das Sekundus-Niveau erreicht auf dem Planeten. Also sie waren quasi, was die Anzahl anging, eher ein Ritterhaus aus der zweiten Reihe. Und das ist natürlich auch etwas, was sie den beiden Häusern Tyrannis und Zabora natürlich, ja, das ist auch noch so ein bisschen für bitteren Beigeschmack sorgt. Wir waren vorher Premium, ne? Ja. Und das ist schon, oh, das, ich glaube schon, und gerade Ritter, dass das Ego kratzt, das ist schon ordentlich.
Ja, ja, ich meine, es ist ein Ego in einem riesigen Kampfanzug, ne?
Ja. Damit man sich eine Vorstellung davon macht, wie ich die bemalt habe, beziehungsweise wie die Jungs aussehen, die sind in einem eher dunklen Rot gehalten. Der linke Schulterpanzer und der Kopf sind häufig weiß, Und die haben ganz viele Kettensymbole auf der Rüstung. Und das Wappen ist, wie sah das noch aus? Das ist eine Skeletthand, die in Ketten liegt und nach unten zeigt. In Rot auf schwarzem Wappen mit weißem Grund. Das, ja, und das habe ich nicht hingekriegt. Ich glaube, ich habe das bei einem Ritter unten auf das zwischen den Beinen baumelnden Banner raufgepinselt. Ist gut geworden, aber das bei allen, das schaffe ich nicht. Und ich habe mich eher so
für, ja, gut.
Ich habe mich tatsächlich für Ketten entschieden, die überall auf den Rittern so auftauchen. In dem Rot. Ja.
Ist ja auch geil. Und dankbarerweise gibt es ja auch, also selbst wenn du dich nicht fürs Malen entschieden hättest, gibt es ja auch dankbarerweise dank der fantastischen Forge World Diekelbogen auch genug Diekels.
Richtig, und ich habe da auch tatsächlich auf die den Alpha-Legion Bogen zurückgegriffen.
Ah ja.
Da sind ganz schicke drin.
Cleverle.
Voll gut. Genau.
Ja, prima. Fotos davon könnt ihr dann auch in der Slideshow sehen.
Ach so, ja, stimmt, genau. Ich lade welche rein und dann kann man gucken. Genau.
Ja, geil.
Die klar.
Ja, ich meine, wir sind jetzt bei 35 Minuten, fast 36.
It's time
to, hast du noch was dazu zu sagen?
Einfach nur noch, it's time to say goodbye. Und ich finde die Idee ganz cool, immer mal wieder irgendein Ritterhaus sich vorzunehmen, beziehungsweise auch die Rittertypen.
Ja, da hätte ich auch richtig Bock drauf, auch um meinen eigenen Ritterlore noch mal ein bisschen aufzupolieren. Und ja, an für sich finde ich die geil, ne? Bis auf ein paar wenige Ausnahmen.
Ja.
Ich nenne da mal den Knight Magera zum Beispiel, finde ich nicht schön.
Und ich an dieser Stelle den Knight Asterius.
Ja, der sieht auch sehr, so sehr verknöselt aus, ne? Aber ansonsten finde ich auch die kleinen, diese Arminger oder wie die heißen, finde ich auch super, ja. Wo die rauskamen. Die haben mir sehr gut gefallen.
Ja, da gibt es einige.
Und vielleicht mache ich ja mein eigenes Knighthaus nochmal fit. Oder ich verkauf's. Je nachdem. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Jo, dann, Nico,
ja.
Es war mir mal wieder eine Freude, mit dir eine Wochenshow aufzunehmen.
Ja, hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, vor allem mit einem mir sehr lieben Thema, wie immer.
Das dachte ich mir. Und freut mich.
Bis
dann gucken wir mal, was die nächsten Wochen so an Wochenshow-Themen so bringt. Also ich sehe da den ein oder anderen Neid am Horizont. Und ansonsten wünsche ich euch, lieben Zuhörern, erstmal noch einen schönen, ja, was auch immer ihr noch so treibt, ne? Eine schöne, was war das, 37. Kalenderwoche?
34.
34. Ach ja, meine Güte. Und dann sehen wir uns bald, oder hören uns.
Bis denn.
Tüdelü. Tschüss.
Bin presents The Heresy Rubble Wednesday. Tonight, two heavyweight old guys talking about their visions and upcoming battles and campaigns during the Age of Darkness and the Warhammer 30k Horus Heresy Saturday. The Heresy Rubble Wednesday, only available at Bin.